Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Seit über 2 Jahren herrscht jetzt Krieg in der Ukraine. Seitdem ist die Ukrainistik und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Ukraine wieder etwas mehr im Fokus, nachdem sie vorher jahrelang ein absolutes Nischendasein fristete. Doch vor allem Putins Lügen über die Geschichte der Ukraine hat die Bedeutung dieser Fachrichtung in letzter Zeit nochmal wichtiger gemacht. Heute geht es bei Campus und Karriere um 2 Kompetenzzentren, die helfen sollen, das Wissen über die Ukraine in Deutschland zu erhöhen. Das Ganze mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Herzlich willkommen. Aber zuerst schauen wir nach Frankreich. Viele erinnern sich wahrscheinlich noch an den furchtbaren Mord an einen französischen Lehrer vor 4 Jahren. Er wurde von Schülern enthauptet, weil er Mohammed-Karikaturen in der Schule gezeigt hatte. Vorher hatte er Morddrohungen im Internet bekommen. Jetzt macht in Frankreich ein Fall Schlagzeilen, der ohne diesen brutalen Mord an Samuel Paty wohl nicht möglich wäre. Ein Lehrer ist in Paris zurückgetreten, weil er Morddrohungen bekommen hat, nachdem er einer Schülerin gesagt hat, ihr Kopftuch abzunehmen. Religiöse Symbole sind in Frankreichs Schulen eigentlich verboten. Christine Kess berichtet aus Paris.
Seit Wochen war der Schulleiter der Oberschule Maurice Ravel im 20. Pariser Arrondissement mit Morddrohungen in sozialen Netzwerken konfrontiert. In einem Brief an seine Kolleginnen und Kollegen schreibt er, er trete von seinem Posten zurück, für seine Sicherheit und die der Schule. Vor deren Schultor äußern sich Lehrer anonym gegenüber dem Radiosender France Info.
Je suis malheureux.
Ich bin unglücklich, dass diese Geschichte so schlimm endet. Das Gegenteil hätte der Fall sein müssen. Es herrscht Unverständnis darüber, dass ein erfahrener Schulleiter ein paar Monate vor seinem Renteneintritt das Handtuch wirft und nicht diejenigen, die im Internet den Hass schüren. Ende Februar hatte der damalige Schulleiter 3 Mädchen angewiesen, ihr Kopftuch in der Schule abzulegen. Eine von ihnen wollte dem nicht folgen. Sie gab später an, sie sei auf den Arm geschlagen worden und erhob Anklage. Aber die Pariser Staatsanwaltschaft wird den Fall wegen unzureichender Hinweise nicht weiterverfolgen. Premierminister Gabriel Attal kündigte wiederum an, der Staat werde die Schülerin wegen Verleumdung verklagen. Vor der betroffenen Schule sagt eine Lehrkraft mit Blick auf die Morddrohungen gegen den Schulleiter: Wir haben alle das Gefühl, dass das in keine gute Richtung läuft. Wir fragen uns, ob wir in unserer Schule überhaupt noch das Gesetz durchsetzen können oder ob das gegen uns gewendet wird mit total erfundenen und wahnsinnigen Äußerungen. Seit 2004 verbietet ein Gesetz in Frankreich, religiöse Symbole an öffentlichen Schulen offensiv zu tragen, sowie das Kreuz, die Kippa oder das Kopftuch. Die Regel ist eine Konsequenz der französischen Laizität, der Trennung von Kirche und Staat. Yannis Roder ist Lehrer und Direktor der Beobachtungsstelle für Schulen bei der Stiftung Jean Jaurès. Er meint, das Gesetz von 2004 habe über fast 20 Jahre Konflikte rund um religiöse Fragen in Schulen befriedet. Das habe sich geändert. Roder spricht von einer islamistischen Bewegung. Diese Leute wollen die Schule der Republik kaputt machen. Sie wollen verhindern, dass Schülerinnen sich emanzipieren können. Sie versuchen das mit allen erdenklichen Mitteln, um das Gesetz gegen das Tragen religiöser Symbole zu brechen. Heute sagen 56% der Lehrer, dass sie sich bei religiösen Fragen im Unterricht selbst zensieren. Die Morde an den Lehrern Samuel Paty und Dominique Bernard durch islamistische Attentäter haben zu einer tiefen Verunsicherung geführt. Um die Drohungen gegen den Pariser Schulleiter in den Griff zu bekommen, war Bildungsministerin Nicole Belloubet Anfang März an die Oberschule Maurice Ravel geeilt. Seitdem wir die ersten Fakten kennen, haben wir ein Schutzschild um die Schule und sein Personal aufgebaut. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den Schulleiter zu beschützen und für die Sicherheit an der Schule zu sorgen. Und natürlich arbeiten wir auch daran, die Werte der Republik zu stärken. Das hat in diesem Fall nicht gereicht. Die Drohungen in den sozialen Netzwerken gingen weiter. Für Grégoire Ancel, Präsident eines nationalen Netzwerks für Elternsprecher, steht fest: Es ist inakzeptabel, dass ein Schulleiter oder ein Lehrer an einer öffentlichen oder privaten Schule Morddrohungen bekommt. Die Verantwortung dafür liegt bei den sozialen Netzwerken. Sie schaffen es nicht, diesen Aufruhr gegen eine Person im Zaum zu halten. Mathieu Croissandeau, Journalist und politischer Kommentator, kritisiert außerdem, dass sich Spitzenpolitiker des Landes und gesellschaftliche Gruppen angesichts der Drohungen gegen Lehrer zu wenig engagierten. Die Laizität ist das Fundament der Republik. Die Leute verstehen das Prinzip nicht mehr. Junge Menschen sagen, sie hätten den Eindruck, das sei ein Begriff, der den Hass gegen Muslime verschleiere. Das stimmt doch nicht. Die Laizität erlaubt es, uns zusammenzuleben. Diejenigen, die glauben und die, die nicht gläubig sind. Es ist ein Gesellschaftsvertrag und wir alle müssen ihn gemeinsam verteidigen.
Das war ein Beitrag von Christiane Käs über einen Pariser Schulleiter, der nach Morddrohungen zurückgetreten ist. Der Krieg in der Ukraine hat die Studierenden dort ganz unterschiedlich getroffen. Die einen haben das Land verlassen und studieren im Ausland, zum Beispiel in Deutschland. Die anderen sind geblieben und versuchen, ihr Heimatland zu verteidigen. Gleichzeitig aber auch irgendwie weiterzulernen, das ist eine fast unmögliche Aufgabe. Die ukrainische Freie Universität München hilft diesen in der Ukraine gebliebenen Studierenden dabei, zum Beispiel mit Online-Seminaren. Die UFO wurde aber nicht erst nach dem Überfall Russlands gegründet, sondern ist schon über 100 Jahre alt. Sebastian Kirschner stellt sie vor.
Die Verbindung bricht ständig ab. Nur kurz ist Denis Pusikow immer wieder zu sehen in der Videoschalte. Im Flecktarn, per Handy aus dem Auto, von der Front in der Gegend von Donetsk. Wenn er Einsatzpausen hat, studiert er digital und mit Hilfe von Hybridseminaren internationales Recht an der ukrainischen Freien Universität in München. Wirklich sprechen kann gerade nur seine Frau und Mitstudentin Valentina Pusikova, auch sie zugeschaltet per Video aus Hamburg.
Denis, einen Moment bitte.
Hello.
Hello. Okay. Ja, das ist mein Mann Denis. Verbindung ist nicht stark.
Eine Szene, die gut beschreibt, wie sich die Situation an der ukrainischen Freien Universität, kurz UFU, in den letzten 2 Jahren geändert hat, sagt Maria Prischlak. Sie ist Rektorin der Hochschule.
When war broke out.
Mit dem Krieg haben wir auf Hybridunterricht umgestellt. Wir haben 198 Studierende in der Ukraine, die nicht raus können. Die können wir nicht im Stich lassen.
Die Zahl der Studierenden hat sich seit Kriegsbeginn verdoppelt, auf nun knapp 500. Nur einmal in ihrer Geschichte hatte die Universität derart viele Studierende, in ihrem Entstehungsjahr 1921. Gegründet in Wien, zog die Hochschule noch im selben Jahr nach Prag weiter. Dort lebten viele Ukrainerinnen und Ukrainer im Exil, weil der erste ukrainische Nationalstaat gerade zerfallen war. Als sich 1945 die Rote Armee der Stadt näherte, flüchteten die Wissenschaftler der UFU nach München in die amerikanische Besatzungszone. Das fachliche Angebot der UFU reicht heute von Ukrainistik über Kunst- und Kulturwissenschaften bis hin zu Psychologie, BWL, Politik und Jura. Und nicht nur das.
One of our functions besides teaching.
Eine unserer Aufgaben neben dem Unterricht ist, den Studierenden ein anderes politisches System zeigen. Ihnen zeigen, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert.
Für ihr Angebot erhebt die Universität 600 Euro Gebühr pro Semester. Doch wegen des Kriegs Geflüchtete können sich das oft nicht leisten. Und auch die Räume in München-Nymphenburg reichen für die vielen Studierenden nicht mehr aus. Die weitere Zukunft ungewiss.
Ich weiß nicht, wo wir in Zukunft unterrichten werden. Ich kann nicht planen, wie viele Studierende ich aufnehmen kann, weil ich nicht weiß, ob wir das Geld dafür haben und den Platz, sie unterzubringen.
Für das laufende Semester hatte der Freistaat Bayern einen einmaligen Zuschuss von 100.000 Euro gewährt. Doch ob diese Förderung weitergeht, ist offen. Ebenso steht es um eine derzeit laufende Petition für finanzielle Förderung im Bundestag. Dabei wäre der Fortbestand der ukrainischen Freien Universität auch deshalb wichtig, weil sie eine Art Hilfe zur Selbsthilfe ist. Beispiel Natalia Subotina. Sie kam wenige Monate vor Kriegsausbruch nach Deutschland und promoviert derzeit im Bereich Völkerrecht. Zuerst war sie durch das Leid und die Not ihrer Landsleute wie gelähmt, erinnert sie sich.
Ich konnte nicht, so ich weinte. Das war so schwer zu ertragen. Aber dann langsam dachte ich mir, okay, aber meine Generation ist in dieser Lage, wirklich dazu zu beitragen, dass Völkerrecht wirklich funktioniert, weil es ist die einzige Alternative zu Krieg. Deswegen möchte ich nach meiner Doktorarbeit in der Ukraine zurückzukehren, um dort Völkerrecht zu unterrichten.
Maria Prischlaks Amtszeit als Rektorin geht im Sommer zu Ende. Beim Gedanken an die Zukunft ihrer Universität stehen ihr Tränen in den Augen. Sie versucht weiter, optimistisch zu bleiben. Genau wie Valentina Pusikova und ihr Mann Denis, die Ehe und Studium trotz der schwierigen Umstände meistern.
Ein Beitrag von Sebastian Kirschner war das über die ukrainische Freie Universität München. Seit dem Überfall Russlands sind dort so viele Studierende wie noch nie eingeschrieben. Doch nicht nur auf die ukrainische Hochschullandschaft hat der Krieg Auswirkungen, auch auf die deutsche. Und darüber sprechen wir gleich hier bei Campus und Karriere. Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Dieser Satz von Bert Brecht ist über 70 Jahre alt und ist leider immer noch aktueller denn je. Denn seit über 2 Jahren greift Russland jetzt die Ukraine an und auch dieser Krieg begann ja sogar mit mehreren Lügen. Zum Beispiel, dass die Ukraine erst durch die Bolschewiken 1917 geschaffen wurde. Um solche Lügen aufzudecken, braucht es natürlich Geschichtskompetenz und die war vor allem zu Beginn des Kriegs in Deutschland zum Teil nur spärlich vorhanden. Um diese Kompetenzen aufzubauen, wurden jetzt vom DAAD 2 entsprechende Zentren an deutschen Hochschulen gegründet. Eins an der Uni Regensburg, ein anderes an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Gisela Zimmermann. Sie ist beim DAAD zuständig für den Ukraine-Bereich. Hallo Frau Zimmermann.
Guten Tag, Herr Jungblut.
Was genau soll denn in diesen beiden Zentren passieren?
Ja, eigentlich soll da das passieren, was Sie schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben, nämlich der Aufbau an Ukraine-Kompetenz. Es handelt sich dabei um interdisziplinäre Ukraine-Zentren. Geschichte ist da bei beiden ein ganz wichtiger Faktor, aber es beschränkt sich nicht drauf. Also da kommen andere Fächer rein, wie Literatur, wie Recht, auch ein wichtiges Fach, gerade im Hinblick darauf, dass die Ukraine ja irgendwann Mitglied der EU wird, Wirtschaft etc. Die Zentren richten sich nicht nur an ein akademisches Publikum, also es soll keine Elfenbeinforschung hier passieren, sondern sie sollen auch darüber hinaus wirken. Wissenschaftskommunikation ist uns sehr, sehr wichtig gewesen bei der Auswahl der Zentren, zum Beispiel eben auch das Hineinwirken in Politik, in Wirtschaft, in die Zivilgesellschaft, das Angebot von Ringvorlesungen für ein interessiertes Publikum, darüber hinaus natürlich auch die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern.
Welche Rolle spielen denn ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei?
Ja, ich glaube, Ukraine-Kompetenz ohne die Ukraine aufzubauen wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Beide Hochschulen kooperieren schon seit langem mit einer Vielzahl an ukrainischen Hochschulen. Diese Kooperationen laufen auch weiter. Innerhalb der Projekte ist es auch möglich, Austausch zu fördern. Also ukrainische und auch deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können stipendiert werden. Für die ukrainischen Wissenschaftlerinnen zunächst einmal natürlich nach Deutschland. Wir würden hoffen, dass wenn sich die Sicherheitslage in der Ukraine im Verlauf der Projekte Laufzeit mal verbessert, dass dann natürlich auch ein Austausch in die Ukraine möglich ist.
Ich habe es ja gerade schon angerissen. Warum war es denn nötig, solche Zentren zu gründen in Deutschland?
Ja, Sie haben es bereits angerissen. Die Ukraine-Kompetenz war, um es mal so zu sagen, übersichtlich in Deutschland. Wenn überhaupt, wurde eine Forschung überwiegend innerhalb der Osteuropa-Studien betrieben. Ich glaube, wir haben auch herausgefunden, dass in der allgemeinen Öffentlichkeit die Ukraine ja teilweise überhaupt nicht als eigenständiger Raum wahrgenommen worden ist. Und das muss sich natürlich auch ändern, um überhaupt diesen ganzen Konflikt zu verstehen.
Jetzt haben die Uni Regensburg und die Viadrina in Frankfurt an der Oder den Zuschlag bekommen. Was hat denn den Ausschlag für diese beiden Hochschulen gegeben, für die Zentren?
Zunächst einmal, dass beide schon sehr aktiv in der Ukraine-Forschung waren und natürlich auch weiter sind. Also im Grunde geben wir nochmal eine zusätzliche Unterstützung. Natürlich auch, weil unsere Förderung auf 4 Jahre begrenzt ist. Und danach sollen diese Ukraine-Zentren ja nicht wie vom Erdboden verschluckt sein. Also sie müssen auch weitergeführt werden. Beide Hochschulen haben eben auch Hochschullehrende, Forschende, die bereits mit der Ukraine gearbeitet haben. Dazu kommt, dass beide auch schon traditionell sehr weit über diesen engen akademischen Bereich hinausgegangen sind, also sehr viel Wissenschaftskommunikation betrieben haben in den Leitmedien, unter anderem auch im Deutschlandfunk.
Am 1. April, also nach Ostern, geht's jetzt los. Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, was hoffen Sie denn, ist dann schon geschafft?
Die Ukraine-Zentren sind ja, wenn Sie so wollen, ein ongoing project. Das heißt, was wir schon erwarten würden, es gibt Austausch. Also das heißt, ukrainische Lehrende zum Beispiel sind auch an den Universitäten zu Austauschdozenturen bereits gekommen. Das ist auch wichtig für die Nachwuchsausbildung. Wir sehen durchaus die ersten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon an ihren Promotionsprojekten. Wir haben Ringvorlesungen angeboten an den Universitäten. Gleichzeitig haben auch beide Hochschulen vor, ein Zertifikatsprogramm anzubieten. Das heißt, sie wenden sich jetzt nicht nur an zukünftige Osteuropa-Spezialistinnen, sondern auch an Studierende, egal Bachelor, Master, die einfach über ihr Fach hinaus noch eine gewisse Ukraine-Kompetenz erwerben wollen und das durch den Besuch verschiedener Veranstaltungen machen können. Da denken wir, haben wir dann auch die ersten Studierenden, die da involviert sind.
Nach Ostern beginnen die 2 neuen Ukraine-Zentren in Deutschland mit ihrer Arbeit in Regensburg und an der Viadrina in Frankfurt an der Oder. Wurden sie gegründet? Darüber habe ich mit Gisela Zimmermann vom DAAD gesprochen. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Morgen ist ja Karfreitag und das heißt, dass alle Bundesländer mittlerweile in den Osterferien sind. Traditionell werden in diesen Ferien ja viele Schwimmkurse angeboten, zum Beispiel von der DLRG. Denn fehlende Schwimmkenntnisse sind nach wie vor der Hauptgrund für tödliche Badeunfälle im Sommer, die in den letzten Jahren weiter zugenommen haben. Die DLRG sagt seit einiger Zeit, die Schwimmfähigkeiten von Kindern und Jugendlichen, die nehmen immer weiter ab. Und das hat unterschiedliche Gründe. Asmund Nonnenkemper bringt uns auf den aktuellen Stand beim Schwimmlernen.
Die DLRG spricht erst ab dem Bronzeabzeichen von sicherem Schwimmen. Das Seepferdchen bescheinigt nur, dass wichtige Grundlagen vorhanden sind, um Schwimmen zu lernen. In Deutschland beherrschen immer weniger Kinder diese Grundlagen. Laut einer Studie der DLRG können 20% der Grundschulkinder gar nicht schwimmen. Das sind doppelt so viele wie noch vor 5 Jahren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Viele bekommen nicht die Möglichkeiten, das Schwimmen zu erlernen, weil es sich die Eltern schlichtweg nicht leisten können. In Haushalten mit einem Einkommen von unter 2.500 Euro kann nur die Hälfte der Kinder schwimmen. Liegt das Einkommen der Eltern über 4.000 Euro, sind es 87%. Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zum Schwimmenlernen ist, dass in Deutschland im Schnitt alle 4 Tage ein Schwimmbad schließen muss. Betriebskosten, Personalmangel und dringend nötige Renovierungsarbeiten stellen die Betriebe vor zu große Herausforderungen. Auch Schwimmunterricht in der Schule bietet hier nur wenig Abhilfe. Obwohl Schwimmen in der Grundschule verpflichtend im Lehrplan steht, lernen es dort nur 13% der Kinder. Den meisten Kindern, die schwimmen können, haben es ihre Eltern beigebracht.
Das Schwimmenlernen bleibt in der Schule also häufig auf der Strecke. Zum Beispiel auch, weil manche Grundschulen einfach keinen Zugang zu einem Hallenbad haben. Deswegen hat sich die NRW-Landesregierung überlegt, mobile Schwimmbäder durchs Land zu schicken in ehemaligen Frachtcontainern. Letztes Jahr tourte einer durch den Regierungsbezirk Köln. Seit letzter Woche ist das Münsterland dran. Martin Heuchel stellt uns das mobile Schwimmbad vor.
Dass sich hier ein Schwimmbad verbirgt, ist von außen nur mit viel Fantasie zu erkennen. Seit letzter Woche steht der 12 Meter lange und 2,5 Meter breite Hochseekontainer auf dem Gelände des Turnvereins Jan Reine. Früher wurden im Inneren Frachten über die Meere geschifft. Jetzt können sich hier Kinder behutsam ans Wasser gewöhnen. Denn der Container wurde innen umgebaut. Ein 1,5 Meter tiefes Becken verwandelt die Ladefläche in einen großen Swimmingpool und füllt das Innere bis auf einen kleinen Beckenrand komplett aus. Seit dieser Woche bieten Wolfgang Brüning und seine Vereinskollegen die ersten Kurse an.
Gerade für die Anfänge des Schwimmlernens ist ein großes Becken gar nicht notwendig, sodass sich der Schwimmcontainer hier als ideal beweist, die ersten, ich würde sagen, 4 bis 6, 8 Einheiten auf jeden Fall abbilden zu können.
Viele mehr Stunden sind in Reine auch gar nicht möglich, denn nach 5 Wochen zieht der mobile Schwimmcontainer weiter. Dann sind die Kinder in Warendorf dran. Im gleichen Takt geht es so quer durchs Münsterland. Möglichst viele Kinder sollen ans Wasser gewöhnt werden.
Der größte Vorteil einer solchen mobilen Schwimmschule liegt in den Wegezeiten, da das Schwimmbad nun an Orten aufgestellt werden kann, wo noch gar kein Bad vorhanden ist. Und wir somit eben mangelnde Wasserflächen ausgleichen können, um Kurse zum Beispiel im Schwimmcontainer beginnen zu lassen und diese dann erst später in einem richtigen Schwimmbad fortführen zu können.
Eine Idee, die die Landesregierung in ganz NRW testen will. Seit letztem Jahr tourt ein Container durch den Regierungsbezirk Köln. Im Einsatz war er bislang in Düren, Stolberg und Heinsberg. Anfang März kam das zweite Modell nach Krefeld. In Reine steht jetzt Container Nummer 3. Auch in den Bezirken Arnsberg und Detmold sollen mobile Schwimmbäder folgen. Dafür investiert die Landesregierung rund 3 Millionen Euro. Für die Kommunen ist die Nutzung komplett kostenlos. Was diese Schwimmoffensive bringt, wird sich zeigen. Klar ist, Schwimmbäder ganz ersetzen können die mobilen Container nicht.
Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie uns zugehört haben.